Markus Bösch, hallo.
Hallo Markus, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen TikTok. Du bist Kommunikationsberater, hast bei der Deutschen Welle volontiert und vor allem aber schreibst du einen Newsletter und der heißt Understanding TikTok. Ich würde ja gerne verstehen, wie ich diese aufdringlichen Pseudo-Untertitel wegbekomme, die immer mitten im Bild rumschwirren. Aber ich vermute, darum geht es bei deinem Newsletter nicht, oder?
Eher weniger. Also vielleicht hätte ich da am Anfang noch drüber geschrieben, als mir die Plattform auch sehr, sehr fremd vorkam und ich mich dem Grundlegenden zugewandt habe. Inzwischen geht es da eher so um Kommunikationsstrategien, unter anderem von Politikerinnen und Politikern. Deswegen, da kann ich dir jetzt ad hoc leider auch nicht helfen.
Für die Doofen, was muss man wissen, um TikTok zu verstehen? Also wie erklärst du meiner Mutter, was TikTok ist? Sie hat nicht mal ein Smartphone.
Ah, okay. Also TikTok ist eine Videoplattform, die man auf dem Telefon hauptsächlich nutzt und da sind sehr viele Videos. Und was diese Plattform so reizvoll macht, ist, dass man hier sehr wenig einrichten muss. Also man kann sich das jetzt für deine Mutter vorstellen wie ein wunderbarer Satelliten-Hightech-Fernseher, auf dem mehrere zehntausende Kanäle drauf sind, alles schon fertig eingerichtet und alles, was man tun muss, außer hingucken und zuhören, ist, wenn einem irgendwas nicht gefällt, dann wischt man den Bildschirm nach oben und dann kommt direkt das nächste Video und dieser tolle Fernseher passt sich auch noch mit dem Programm an. Das heißt, wenn deine Mutter nur Katzenvideos gucken möchte und die guckt sie sich dann an, weil die werden ihr irgendwann da reingespielt, dann werden vermutlich noch mehr Katzenvideos kommen, wenn sie sich diese Katzenvideos dann bis zum Ende oder sogar mehrfach anguckt. Das wäre vielleicht die sehr kurze Version von TikTok.
Und was muss ich vermutlich noch wissen, obwohl ich TikTok längst benutze?
Das würden wir jetzt im Gespräch gemeinsam herausfinden. Ansonsten würde ich vielleicht die Eckdaten noch mal kurz raushauen, dass TikTok eine Plattform ist, die in den vergangenen Jahren massiv an Relevanz gewonnen hat, in Deutschland von rund 21 Millionen Menschen genutzt wird. Besonders ist hier vor allem die lange Nutzungsdauer. Im Durchschnitt 1 bis 1,5 Stunden verbringen Menschen auf dieser Plattform. Und natürlich kann man nicht über TikTok reden, ohne zu sagen, dass TikTok ursprünglich das Headquarter der Firma ByteDance in Peking ist und nicht im Silicon Valley, was entweder für dramatische Aufregung oder für Verfolgungswahn sorgt. Ganz abhängig davon, wie man sich dazu positioniert, dass Apps im 21. Jahrhundert jetzt nicht mehr ausschließlich aus den USA kommen.
Aufregung oder und Verfolgungswahn, ist eins davon angemessen?
Es gab am Wochenende, habe ich in einem Newsletter gelesen, mal wieder so eine Liste von meist heruntergeladenen Apps im iOS Store und 4 der Top 5 waren Apps aus China, was ein bisschen andeutet, dass vielleicht das amerikanische Jahrhundert, wie man ja das 20. Jahrhundert oft bezeichnet hat, vielleicht dann wirklich jetzt endet und dass vielleicht die Apps jetzt und in Zukunft dann unter anderem auch aus Staaten kommen, die wie China autoritär, vielleicht kann man auch sagen, diktatorisch gelenkt und geleitet werden mit all den Implikationen, die da dranhängen. Und deswegen ist da sicherlich Diskussionsbedarf und Vorsicht angemessen. Allerdings sind diese ganzen Löschdebatten, die sich Anschluss daran ergeben haben in den letzten Jahren, die immer mal wieder aufkochen und dann wieder ein bisschen abkühlen und wieder aufkochen, basieren bislang auf hypothetischen Anschuldigungen. Denn abgesehen von dem üblichen, sprich einige MitarbeiterInnen von Plattformen überwachen, Ex-LebenspartnerInnen, hier und da wird mal eine Journalistin und Journalist ausspioniert, gibt es noch nicht, wie man im Angelsächsischen sagt, das Smoking Gun, dass man jetzt schwarz auf weiß hätte, hier werden Daten von TikTok genutzt, um ja Spionage zu betreiben, Propaganda zu betreiben, etc., etc., etc. Solange man sich, wenn ich das noch kurz sagen darf, auch ohne weitere Probleme in geheime Militärcalls einwählen kann, ist sicherlich TikTok vielleicht auch nicht das Spionagemittel Nummer 1.
Wenn du sagst, Vorsicht sei trotzdem angemessen, bin ich derjenige, der überhaupt vorsichtig sein kann, oder bin ich dem allen letztlich ausgeliefert in dem Moment, wo ich es benutze?
Naja, ich sag mal mit Nathan, dem Weisen, kein Mensch muss müssen. Du musst ja jetzt persönlich nicht TikTok nutzen und du musst auch kein Smartphone haben, wo mehrere Mikrofone und mehrere Kameras drin sind. Und natürlich halte ich es auch für eine sehr gute Idee, dass Menschen, die irgendwelche geheimen Dinge besprechen wollen oder einfach nur Privatsphäre wollen, wenn die vielleicht kein Mobiltelefon oder mehrere Mobiltelefone mit im Raum haben, sondern man kann ja auch spazieren gehen ohne Telefon oder sich von mir aus auch an einem Brunnen treffen, denn das weiß man ja aus Spionagefilmen der 1980er Jahre, das ist der perfekte Ort, um sich möglichst ungestört zu unterhalten.
Wieso ist dieses Ding, also TikTok, wieso ist das so viel erfolgreicher als die anderen? Was machen die richtig?
TikTok hat letztlich in diese, je nach Betrachtungsweise, sehr junge oder auch schon ein bisschen ältere Geschichte sozialer Medien oder generell von Plattformen was Neues mit reingebracht. Denn während man bei Vorgängerplattformen wie beispielsweise Facebook oder Instagram oder Twitter, all diese Plattformen, die uns ja seit einigen Jahren begleiten, da musste man sich ja immer so ein Social Circle aufbauen. Sprich, ich musste überhaupt erstmal Follower finden, die dann das angezeigt bekommen, was ich hier ins Internet reinschreibe. Und das war natürlich eine Angelegenheit, die ein bisschen Zeit und Ausdauer gekostet hat. Und dieses Modell hat TikTok quasi auf den Kopf gestellt, denn bei TikTok muss ich niemandem folgen. Ich kann Leuten folgen. Ich muss niemandem folgen. Stattdessen gibt es eben diese algorithmische Kuratierung. Durch mein Nutzungsverhalten wähle ich quasi aus, was für Inhalte mir auf meine sogenannte For You-Page gespielt werden. Und das bringt sicherlich Vorteile als auch Nachteile mit sich und wird inzwischen von nahezu allen Plattformen kopiert. Stichwort Instagram Reels oder YouTube Shorts etc.
Es gibt einen neuen Nutzer auf TikTok. Der Bundeskanzler ist neuerdings da. An mir ist er noch nicht vorbeigeflogen tatsächlich, aber du hast bestimmt gezielt hingeguckt. Was postet der da so?
Also, Olaf Scholz bzw. Team Bundeskanzler, wie der Account auf TikTok heißt, ist seit gestern präsent. Und wenn eins solide ist, dann ist auf jeden Fall die Posting-Frequenz sehr, sehr solide und TikTok-kompatibel. Denn es gibt inzwischen an Tag 2 bereits 1, 2, 3, 4, 5 Videos mit Olaf Scholz, der allerdings nicht selbst filmt, anders als andere. Beispielsweise Emmanuel Macron, der schon vor 4 Jahren begonnen hat, der hat eher selbst gefilmt, so Selfie-Videos. Der Kanzler wird von einem Team gefilmt und tritt da mehr oder weniger locker auf, kriegt 2 Flaschen Wein geschenkt, steigt in einen Regierungsflieger, sitzt in seinem Büro und im neuesten Video öffnet er seine, manche mögen sagen, sagenumwobene Aktentasche, wo dann wenig Überraschendes drin ist. Ich spoiler das mal kurz. Da sind Akten drin, eine Lesebrille, ein iPad und den Rest habe ich vergessen. Also da hat man sich nicht die Mühe gemacht, noch irgendetwas Lustiges mit einzubauen. Snickers oder was weiß ich. Das ist solide, aber jetzt auch nicht sonderlich spektakulär.
Ich persönlich bin wegen des Entertainments auf TikTok. Jetzt ist Scholz für mich eher das Gegenteil von Entertainment. Kann der da überhaupt funktionieren? Oder ist das vielleicht gerade der Witz?
Nun ja, da könnte man jetzt erstmal sagen, natürlich ist TikTok eine Unterhaltungsplattform. TikTok selbst sagt auch von sich, wir sind eine Unterhaltungsplattform. Jetzt sind Menschen auf dem ganzen Planeten und seit Anfang der Geschichte aber politische Wesen, die Meinung vertreten, die streiten wollen, die diskutieren und die für ihre Meinung einstehen. Und dieses gibt es halt flächendeckend auch überall auf TikTok und politische Accounts gibt es da, seit es die Plattform gibt und politische Ereignisse wie Kriege, Terroranschläge etc. gibt es auch auf dieser Plattform und das heißt in diesem Bereich politische Willensbildung, politische Diskussion, da ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn auch der Kanzler hier mitmischt.
Sowas kann ja immer auch nach hinten losgehen. Ne? Da gibt es dann auch noch Remixe von Videos und weiß der Geier was. Was müsste Scholz, was müssten vielleicht auch alle anderen PolitikerInnen tun, um einigermaßen auf der sicheren Seite zu sein?
Ein zentraler Punkt von sozialen Medien ist ja, dass man anders als im 20. Jahrhundert, wo Massenmedien eine Gatekeeping-Funktion hatten, wo alles dann nochmal durch den Redakteur, Redakteurin durchging, wo nochmal was geschnitten wurde, dass man im Kontext Social Media inzwischen ja nicht mehr die Kontrolle behalten kann. Denn die Daten gehen raus. Eine Grundfunktion von TikTok ist, dass Dinge geremixt werden. Und je eher und je flächendeckender man das versteht und je eher man seine Angst davor verliert, hier irgendwie perfekt oder möglichst vermeintlich professionell zu sein, je besser ist das sicherlich für die politische Kommunikation. Und wenn das irgendeine Partei verstanden hat, dann ist das die AfD, denn die hat eine komplette Fanarmee, die Videos und Reden remixt und bisweilen in hanebüchene zusammengeschnittene Liebeserklärungen mit animierten Herzchen-GIFs verpackt. Was aber Reichweite gibt und letztlich dazu führt, dass mehr Sichtbarkeit da ist. Also was zielführend auf der Plattform ist, ist schlicht und ergreifend authentisch zu sein. Und jetzt ist dieses authentisch natürlich auch ein sehr vager Begriff. Aber letztlich wollen Menschen auf der Plattform, die da den ganzen Tag durchswipen, wollen innerhalb weniger Sekunden entscheiden, vertraue ich, glaube ich dieser Person da auf der anderen Seite des Screens, interessiert mich das, ist das irgendwie für mich interessant, habe ich hier einen Mehrwert? Und der kann darin liegen, dass man sich selbst über sich selbst lustig macht. Comedy funktioniert gut auf der Plattform. Aber es kann eben auch sein, dass ich schlicht und ergreifend inhaltlichen Mehrwert anbiete oder berichte, wie es gerade in einer Kriegs- oder Krisensituation ist. Das hat dann wenig mit Humor zu tun.
Du hast eben schon die AfD erwähnt. Das alles jetzt, also es ist auch noch Bundeskanzler Scholz auf TikTok, ist das scheint eine Reaktion darauf zu sein, dass sich jetzt auch in den demokratischen Parteien, auch in den klassischen Medien rumgesprochen hat, dass ausgerechnet die Rechtsextremen auf TikTok sehr erfolgreich sind. Kommen all die anderen, die da jetzt kommen, überhaupt noch rechtzeitig, um dem noch was entgegensetzen zu können?
Also man kommt auf Social-Media-Plattformen und Plattformen generell niemals zu spät. Das ist ein bisschen wie die Immobilienpreise in Berlin. Es gab immer einen besseren Zeitpunkt. Man hätte auch schon in den Nullerjahren oder in den 90ern oder 1970 oder 1830 kaufen sollen, um dann jetzt in einer Millionenimmobilie zu sitzen. Nichtsdestotrotz kann man heute anfangen. Das erste Video des Bundeskanzlers gestern hat 1,5 Millionen Views und die Videos seitdem bewegen sich auch in so einem Bereich 644.000, 225.000 und das ist für TikTok und Politik erstmal nicht schlecht. Der Kanzler ist sicherlich nicht zu spät, aber schon relativ spät, wenn das jetzt noch Einfluss auf die Europawahl oder die Landtagswahlen im Herbst haben will. Das heißt, natürlich hat man hier wieder mal eine Plattform verschlafen, denn je eher man auf Plattformen ist, je besser kann man mit den Plattformen mitwachsen und all diese Plattformen kommen auch irgendwann an ein natürliches Lebensende und so ist Facebook, was einstmals ja für ausschließlich College-Studierende war, inzwischen sicherlich eher für Very Late Adopter noch übrig.
Bleibt noch die Frage nach dem Entgegensetzen. Also der Politikberater, Kommunikationsexperte Johannes Hilje hat im Spiegel gesagt, die Generation TikTok droht zu einer Generation AfD zu werden. Angenommen, man wollte das verhindern. Wie würde man das verhindern?
Das ist natürlich ein super catchy Satz, aber ich halte generell von diesem Generation Punkt, Punkt, Punkt überhaupt nichts. Das trifft auch auf TikTok überhaupt nicht zu. Also 40% der TikTok-Nutzenden sind über 30. Da jetzt von einer TikTok-Generation der ganz, ganz Jungen zu sprechen, trifft nicht den gegenwärtigen Status quo von TikTok-Nutzenden. Nichtsdestotrotz, ja, die AfD ist hier erfolgreich. Nichtsdestotrotz, wenn man ihr jetzt gar nichts entgegensetzt, überhaupt keine demokratischen Angebote macht, dann überlässt man die Plattform natürlich einfach mal komplett rechten, rechtsextremen Narrativen.
In meiner Wahrnehmung gibt es in solcherlei Medien genau drei Dinge für maximale Reichweite. Gute Unterhaltung, also Entertainment, gute Tipps, was man so heutzutage so Lifehack nennt, und vor allen Dingen für alle möglichen Gehässigkeiten. Alle drei Dinge sind seriöser Politik nicht wirklich zugänglich. Wie können die trotzdem, ja, ich sag mal, so einen Schwellwert überschreiten? Also wie kann das für seriöse Menschen trotzdem funktionieren da?
Ich finde die Formulierung seriöse Menschen ja erstmal ganz gut, weil das bringt da so eine gewisse Dichotomie rein, seriöse und unseriöse Menschen. Also Lula da Silva in Brasilien hat 52 Millionen Likes, Javier Milei hat 18 Millionen Likes. Gut, der fällt jetzt vielleicht eher in die Rubrik unseriös, genau wie Giorgia Meloni, wenn man so möchte. Aber nehmen wir Emmanuel Macron, der hatte 31 Millionen Likes. Also ganz offensichtlich gibt es genug Menschen auf der Plattform, Plattform, die sich politische Inhalte auch von gewählten Abgeordneten oder Präsidenten in diesem Fall angucken und diese aktiv mit dem Tippen ihres Fingers liken. Also ganz offensichtlich zeigen die aktuellen Zahlen ja, es geht. Und ich glaube, das geht, wenn man nahbar ist, wenn man hier einen inhaltlichen Mehrwert anbietet, wenn man erklärt, was ja eigentlich der Job auch von Politikerinnen und Politikern sein sollte, dass sie erklären, warum man sie wählen sollte, warum man ihnen zuhören sollte, wie sie Probleme lösen wollen. Und gerade die jüngsten Videos von Robert Habeck, die jetzt ja nicht auf TikTok waren, aber die bisweilen 10 Minuten lang waren und auf diversen Plattformen angeschaut wurden, die fallen ja auch eher in die Rubrik seriöser politischer Content. Also ganz offensichtlich gibt es dafür ja eine Zielgruppe.
Könnte man die andere Zielgruppe trotzdem irgendwie ansprechen? Also könnte man Politik so weit runterbrechen, so weit erklären, verstehbar machen, dass man vielleicht irgendwann Spaß daran hat? Oder halt das andere Ding mit Gehässigkeiten arbeiten und auf die Intoleranten reagieren? Also ein paar PolitikerInnen aus demokratischen Parteien arbeiten sich ja gefühlt den ganzen Tag an der AfD ab.
Das ist richtig. Und ob das singulär betrachtet die zielführendste Methode ist, der AfD etwas entgegenzusetzen oder politische Inhalte der AfD quasi zu kopieren. Ich verweise da auf Friedrich Merz, der doch die echte Alternative für Deutschland ausrufen wollte. Das sei mal dahingestellt. Ich glaube, wie man auf diese antidemokratische Bedrohung reagieren kann und sollte, es durch ein Geflecht an Reaktionen. Und da muss man sicherlich unterscheiden. Es gibt sicherlich einen harten rechtsextremen Kern, der auch, egal ob über TikTok oder sonst auch, nur schwer erreichbar beziehungsweise offen für einen rationalen Diskurs ist. Dem muss man sicherlich anders begegnen als durch ein TikTok-Video. Aber ich glaube, dass es noch einen sehr, sehr großen Graubereich gibt, wo man durchaus Leute mit Argumenten erreichen kann. Und Linken auf TikTok, der es hier gelingt, in 60-sekündigen Videos inhaltlich die AfD auseinanderzunehmen.
Soweit die Politik. Gucken wir mal auf die Medien. Es gibt Stimmen, die sagen, die klassischen Medien hätten die AfD letztlich auch irgendwie erst zum TikTok-Erfolg hochgeschrieben. Kann das sein? Können die das überhaupt? Ist das nicht ein ganz anderes Universum?
Also es gibt sicherlich eine gewisse Färbung der tradierten medialen Berichterstattung gegenüber Plattformen, ganz besonders gegenüber der Plattform TikTok mit dieser China-Verbindung. Also das Ganze kann man dann auch so Phasen unterteilen. Es gab da anfangs vor allem immer das Ausrufen, oh mein Gott, das ist alles unfassbar gefährlich, was da passiert, diese ganzen Challenges. Und das hat sicherlich einen Einfluss auch auf Menschen, die diese Medien konsumieren. Auf der anderen Seite ist an dem reinen Fakt, dass die AfD numerisch einen riesigen Abstand zu allen anderen Parteien hat, an dem kann man ja nicht rütteln. Das ist ja keine Meinung, sondern es ist ja ein Fakt. Und dementsprechend fände ich es jetzt auch schwierig, wenn tradierte Medien nicht darüber berichten, in der Annahme, dass wenn sie nicht darüber berichten, die AfD dann ja irgendwie eingehegt werden könnte, weil dann würde man eher nicht den Raum einräumen. Also von diesen Überlegungen halte ich wenig.
Mal abgesehen davon, wie die klassischen Medien über TikTok berichten, wie agieren die denn eigentlich auf der Plattform? Ich nehme die nämlich auch kaum wahr in meinem Stream.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen, das auch tief blicken lässt, denn ich bin ja von Hause aus Journalist und arbeite auch mit vielen Medien zusammen und folge dementsprechend auch absonderlich vielen Medienunternehmen internationaler Couleur, aber auch sehr vielen Deutschen auf TikTok. Die tauchen auf meiner persönlichen For You-Page auch sehr, sehr wenig auf. Also ich kann diesen Eindruck absolut teilen. Nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Reihe von Medienunternehmen international, beispielsweise die Washington Post, aber auch andere, die auf TikTok einen richtig guten Job machen und hier Journalismus machen. Ganz klassischer Natur mit Mehrwert anbieten in einer plattformspezifischen Form, die Leute hier ja sehen wollen und nutzen.
Aber also ich gehe immer davon aus, wenn das bei mir unterm Radar bleibt, bleibt das bei allen anderen auch unterm Radar.
Ja, das ist ja die anekdotische Evidenz und mit der kommt man dann ja nicht so richtig weit, weil vielleicht ist das ja gar nicht so. Das erinnert mich an diese ganzen fürchterlichen journalistischen Texte von Menschen, die TikTok nie genutzt haben und jetzt aber im Selbstversuch sagen, so, jetzt gucke ich mir die Plattform mal an. Ich habe 4 Stunden lang nach rechtsextremem Content geguckt und oh Wunder, da ist ja ganz viel rechtsextremer Content. Ja, Quod erat demonstrandum oder wie dieser Mathe-Spruch der Lateiner geht.
Könnten die klassischen Medienunternehmen, könnten die trotzdem irgendwas besser machen, um vielleicht eher mal auf meine For You-Page gespielt zu werden?
Was wir Hier flächendeckend erleben ist ja einfach ein Medienwandel vom 20. zum 21. Jahrhundert. Wir kommen aus einem Sender-Empfänger-Modell und befinden uns jetzt in der Plattform-Ära. Und damit tun sich ganz viele tradierte Akteurinnen und Akteure aus so einem 20. Jahrhundert kommend natürlich sehr schwer. Denn jetzt auf einmal gibt es Individual-CreatorInnen, die 17 sind und mit ihren, in Anführungsstrichen, journalistischen Videos mehr Reichweite machen als die Hälfte aller deutschen Qualitätsmedien zusammen. Und das ist eine neue Ausgangslage, die vor allem für tradierte Medienunternehmen jetzt erstmal irritierend bis herausfordernd bis apokalyptisch ist. Natürlich kann man an dieser Stelle auch agieren, indem man schlicht und ergreifend auf der Plattform noch mehr Zeit verbringt und überhaupt erstmal versteht, wie diese Plattform funktioniert und dann reflektiert, wie man hier in dieser Gemengelage einen zielführenden Mehrwert anbieten kann, der halt eben nicht darin besteht, dass man wie bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in so einem gebastelten Millennial-Studio steht und DPA-Meldungen peppig verpackt performt.
Wie würde man denn sinnvollerweise agieren, wenn man diese Herausforderung, wie du es genannt hast, annähme?
Um einen Aspekt rauszupicken, reicht es sich zum Beispiel mal anzugucken, wie der Wissenschaftsjournalist, nennt er sich, Niklas Kollotz, das Ganze macht. Der berichtet über, ja, im weitesten Sinne wissenschaftliche Phänomene. Und was dem sehr, sehr gut gelingt, ist, dass er eine Community aufgebaut hat und er reagiert schlicht und ergreifend auf Fragen. Da kommen Fragen, was würde passieren, wenn ich im Raumschiff hinter Mond kurz mal die Luke öffne? Das ist jetzt ein selten dämliches Beispiel, weil mir jetzt gerade nichts Besseres einfällt. Aber der setzt sich dann hin und liefert auf den Punkt kurzweilig, aber eben halt auch inhaltsgetrieben eine Antwort auf diese Frage. Und gerade dieser Aspekt ist etwas, wo man natürlich am Ende sagen kann, ah, okay, klar, hier ist ein sehr konkreter Mehrwert da, wenn sich das eine Person fragt, vielleicht fragen es sich auch noch andere. Und die gehen raus und haben jetzt eine Antwort und haben gleichzeitig etwas, was noch viel wichtiger ist. Sie haben nämlich so Klugscheißerwissen. Die können beim Mittagessen oder beim Kaffeetrinken mit ihren Freundinnen und Freunden direkt mal ihr neu erworbenes Wissen anwenden und haben was in einem sozialen Gefüge davon. Und das ist jetzt so ein Mini-Aspekt, den man rauspicken könnte, um zu sagen, okay, vielleicht ist das zielführender als, ich bleibe mal bei diesem 20. Jahrhundert-Modell, als DPA-Meldungen zu performen.
Die oder das inhaltliche Rüstzeug, so zu agieren, hätten die klassischen Medien. Was sie aber nicht haben, sind die redaktionellen Strukturen. Das heißt, sie müssten ihre Strukturen komplett umbauen, um da bestehen zu können.
Naja, aber wir sind ja im Jahr 2024 und auch ich habe es mitbekommen, dass es für das Absetzen eines Tweets noch ein Formular gab und der Inhalt des Tweets dann in der Redaktionskonferenz abgesegnet wurde. Aber diese Debatte ist langsam aber sicher 20 Jahre alt und wenn man 20 Jahre lang seine Redaktionsstrukturen nicht umbauen konnte oder wollte, dann fällt mir persönlich dazu dann auch nichts mehr ein. Also es ist sicherlich einfach in einem Zeitalter, in dem man lediglich ein Mobiltelefon und sonst gar nichts braucht, sind Menschen auf dem gesamten Planeten technisch ausgestattet, um erfolgreiche TikTok oder andere Videos anzufertigen. Deswegen sehe ich beim besten Willen nicht die Argumentation, wie das nicht in jedweder Redaktion nicht auch möglich sein sollte.
Siehst du denn irgendwo am Horizont oder meinetwegen auch dahinter schon ein Konkurrenzprodukt, das das Zeug dazu hätte, TikTok das Wasser zu reichen?
Das war ja so ein Diskurs, der uns die letzten, ich möchte fast sagen 20 Jahre auch beschäftigt hat. Es gab eine Plattform und relativ schnell nach dem Hype kam dann, ah, jetzt ist das vorbei. Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Ich glaube, die letzten Jahre zeigen, dass es eine gewisse Verstetigung gibt. Es gibt immer noch Instagram, es gibt immer noch Facebook, was man ja auch nicht totreden sollte, weil eine riesige Zielgruppe das noch nutzt. Die Plattformen kannibalisieren sich im Moment alle selber. TikTok hat jetzt angefangen, Karussell-Postings zu pushen, also nachdem Instagram TikTok kopiert hat, kopiert TikTok Instagram. Und bislang ist da meiner Beobachtung nach nicht die eine App am Horizont, sowas wie vor einigen Jahren Be Real oder von mir aus dieses ganze falsche Versprechen des Fediverse, was wir jetzt alle irgendwie nutzen werden. Ich glaube, es wird so etwas sicherlich in der einen oder anderen Form geben. Vielleicht nicht als Plattform, sondern eher als Technologie. Also dieser ganze Kosmos AI-basiertes Content-Erstellung oder was auch immer. Da wird sicherlich noch was kommen, aber was da kommt, vermag ich, vor allem nach dem, was alles schon kam, vermag ich definitiv jetzt nicht zu prognostizieren.
Markus Bösch, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.